Idee zu Refurbed kam Kilian Kaminski ausgerechnet in seiner Zeit bei Amazon. Wie wäre es, einen eigenen Marktplatz für aufbereitete Geräte zu schaffen und so zuverlässige Produkte zurück zu den Kunden, anstatt ins Recycling zu bringen? Nur, wie sorgt man für ein ausreichend großes Angebot? Und wie überzeugt man Kunden davon, gebraucht zu kaufen? Mit ihren Partnern hat Refurbed heute ein provisionsbasiertes Ökosystem geschaffen, das mit höchsten Qualitätsansprüchen immer mehr Kunden und Händler anzieht. Was dieses Geschäftsmodell mit Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und Recycling zu tun hat, erläutert uns heute Gründer und Geschäftsführer Kilian Kaminski. Wir, das sind Simon und Thomas von Impactive Works. Ihr hört die 7. Folge von Future Trails, einem Podcast, bei dem sich alles um die Frage nach Wirksamkeit dreht und um Menschen, die heute bereits in die Zukunft schauen und Wege dorthin finden.
Herzlich willkommen, Kilian von Refurbed, bei uns heute im Podcast. Wir wollen heute über euer sehr cooles Unternehmen reden. Und die erste Frage, die uns ein bisschen interessiert hat, Refurbed als ein Marktplatz für erneuerbare oder erneuerte Produkte. Wann hattet ihr die Idee oder kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo ihr die Idee hatte, das zu gründen?
Ja, moin Simon und Thomas, freue mich natürlich sehr, heute bei euch im Podcast zu sein. Sehr gerne erzähle ich euch kurz ein bisschen, wie die Idee entstanden ist. 2016 war es, glaube ich, da habe ich für Amazon damals das Refurbish-Programm von den USA nach Europa gebracht. Also Amazon selber hat ein Programm, das heißt jetzt Amazon Renewed. Das heißt quasi, dass sie bei Amazon auch ermöglichen wollten, dass Kunden die Chance haben, Refurbish-Produkte in Europa auch kaufen zu können. Das habe ich gelauncht in Europa, weil ich damals bei Amazon gearbeitet habe und leider sehr schnell festgestellt, dass Amazon keinen wirklichen Fokus darauf hat, Refurbished-Produkte groß zu machen, weil Amazon einfach dafür steht, neue Produkte zu verkaufen. So wie eBay für Gebrauchprodukte steht, so steht halt Amazon für neue Produkte. Und sie haben oftmals sehr große Verträge mit den Herstellern selber, was natürlich damit zusammenhängt, dass sie dementsprechend fokussiert Produkte wiederverkaufen wollen, die neu sind und nicht halt die wieder aufbereitet wurden, die wie refurbished wurden. Und das war für mich, ehrlich gesagt, als Programmverantwortlicher sehr deprimierend, weil ich halt so gedacht habe, Refurbished-Produkte mega cool. Ich habe tatsächlich das erste Mal mit Refurbished-Produkten Kontakt gehabt, als ich die Aufgabe von Amazon bekommen habe und habe mich, jetzt klingt es ein bisschen plakativ vielleicht, aber quasi wirklich fast in diese Produkte sofort verliebt, weil ich dachte mir, wenn man eine Chance hat, Produkte zu haben, die technisch genauso funktionsfähig sind wie ein Neugerät mit einer Garantie, gleichzeitig bis zu 40% Preis sparen kann und noch was Gutes für die Umwelt tut, weil halt natürlich massiv viel weniger CO2-Emissionen kreiert werden, massiv viel weniger Elektroschrott entsteht und Wasserverbrauch reduziert wird, dann muss das ja eigentlich halt unsere Zukunft sein. Und habe leider aber schnell gemerkt, bei Amazon wird's halt nix, weil man das Programm quasi bewusst klein hält. Und habe dann parallel dazu einen ehemaligen Mitkommilitonen aus meinem Masterstudium in Shanghai, ich habe in China studiert davor, wieder getroffen in Wien, der Peter heißt er, mein jetziger Mitgründer, deshalb will ich ihn auch jetzt nicht zu kurz treten lassen. Und er war parallel nach seinem Masterstudium bei McKinsey und hat dort große Marktplätze beraten auf Themen wie Marketing, Conversion-Optimierung, Strategie, Finance etc. Und wir saßen beim Abendessen in Wien zusammen und haben beide darüber gesprochen, was wir gerade machen. Ich habe von Amazon und Refurbished-Produkten gesprochen, er hat von McKinsey und Marktplätzen und Beratung gesprochen und wir saßen dann gemeinsam und dachten irgendwie, naja, es macht ja beides irgendwie Sinn. Das Marktplatz-Geschäftsmodell, Refurbished-Produkte als Kategorie und auch wenn man jetzt sich damals die Megatrends angeguckt hat, passte da einfach vieles zusammen. Und dann haben wir eigentlich relativ schnell entschieden, dass wir das doch mal ausprobieren, einen Marktplatz für Refurbished-Produkte zu bauen, darauf fokussiert. Und das war dann das Gespräch, was wir hatten, das Wochenende war Dezember 2016, Februar 2017 haben wir dann die Firma gegründet, im März 2017 das erste Produkt verkauft. Und im Juni ist dann unser jetziger CTO, also als dritter Mitgründer, der Jürgen, dazugekommen und hat das Founder-Team komplementiert. Ja, und dann seitdem gab es natürlich jetzt schon eine 7,5-jährige Reise und da ist sehr, sehr viel passiert, aber das war dann quasi mal so die Gründungszeit.
Seid ihr da am Anfang voll ins Risiko gegangen? Also habt ihr gesagt, okay, Job gekündigt, wir machen jetzt das Ding oder war das eher noch so, ja, wir können es ja mal probieren und schauen?
Also, um ehrlich zu sein, ich hätte es nicht so eben mal nebenbei schauen können, weil der Arbeitsvertrag von Amazon war sehr klar ausgelegt, dass das nicht nebenbei geht. Dementsprechend haben wir tatsächlich beide unsere Jobs gekündigt, also Peter und ich haben beide unsere Jobs gekündigt und gesagt, wenn wir es machen, dann wollen wir es richtig machen und uns da voll drauf fokussieren und haben dementsprechend, ja, wir waren damals, ich war 26, 27, er war 28 und wir waren, glaube ich, auch noch in Anführungsstrichen jung genug, dass selbst wenn es nicht klappt, hätten wir nochmal irgendwo einen Arbeitgeber gefunden, der uns vielleicht nach Amazon und McKinsey wieder aufgenommen hätte. Und unser dritter Mitgründer, der Jürgen, der war tatsächlich schon ein Serial Founder, hat schon mehrfach gegründet. Aber wir haben das 100% ernst genommen, 100% oder wahrscheinlich mehr als 100% Zeit investiert, hatten sehr viele schlaflose Nächte, auch im positiven Sinne dann, und natürlich auch sicherlich auch mit vielen Herausforderungen über die Zeit. Aber ich glaube, das war auch ein Kriterium für den Erfolg, dass wir es gesagt haben, wenn, dann machen wir es richtig und wenn, dann machen wir es mit vollem Engagement und voller Power. Und so haben wir dann auch damals gestartet.
Das klang so nach so einer Erfolgsgeschichte. Gar nicht das schiefgelaufen. Das erste Learning haben wir jetzt gerade. Wenn du etwas machst, dann mach es richtig und lies vorher deinen Bestandsarbeitsvertrag. Ist sonst in den ersten Tagen alles total super wie geschnitten Brot gelaufen oder gab es da noch mehr Dinge, wo du dachtest, ups, da hätte man auch drauf kommen können und das vielleicht anders machen sollen?
Ich weiß ja nicht, wie viel Zeit wir jetzt haben, aber wenn wir nur bei dem Thema bleiben, ist wahrscheinlich locker eine Folge, die wir füllen können, was da als Themen
gibt. Gib uns die Highlights.
Genau, die nicht geklappt haben. Also jetzt irgendwie so also ganz grobes erstes Challenge, die wir hatten. Wir haben damals gedacht natürlich, okay, wir wollen jetzt irgendwie schnell mal gründen, das mal auszuprobieren. Dafür brauchen wir eine Firma. Mein Mitgründer Peter war damals in Wien, ich war damals in München und haben dann gesagt, wo machen wir das? Und haben irgendwie gesagt, puh, bürokratisch damals, gründ mal eine Firma, das ist ja ein Riesenaufwand. Da gibt's noch keine irgendwie Online-GmbH-Gründung oder irgendwas, was man schnell mal bürokratisch online machen konnte 2017. Dann haben wir tatsächlich eine Limited in UK gegründet, weil das konnte man tatsächlich mit 4 Klicks machen. Haben relativ schnell festgestellt, und da rede ich von ein paar Tagen, dass das keinen Sinn macht, wenn wir in Österreich und Deutschland ein Geschäft aufbauen wollen, haben die Limited wieder zugemacht und dann halt die GmbH in Österreich gegründet, damals im Februar 2017. Das heißt, das war so ein erster kleiner Let's do it as fast as possible try und kam schnell raus, ja, aber bürokratisch, accounting-technisch, finanzamt-technisch ist es nicht möglich, das heißt, das mussten wir wieder ändern. Ein Beispiel, wir haben sicherlich auf der positiven Seite vielleicht tatsächlich ausprobiert, weil wie gesagt, wir wollten im Februar gründen, haben einen Monat später das erste Produkt verkauft, was für einen Marktplatz gar nicht so normal ist, weil als Marktplatz hast du halt immer dieses Henne-Ei-Problem. Wenn du keine Ware hast, dann gibt es keinen Kunden, der was kaufen will. Wenn du keine Kunden hast, dann sagen die Partner, warum soll ich bei euch verkaufen? Da gibt es ja keine Nachfrage für die Produkte. Das heißt, das war immer am Anfang ein großes Problem und dann natürlich auch den technischen Umstand, eine Website zu bauen, und damit meine ich jetzt eine Website im Sinne von, ich habe Ware auf meinem Lager und verkaufe das direkt an den Kunden, das geht schnell, das kann man mit Baukastenprinzipen easygoing machen, aber eine Marktplatz-Plattform, die drei oder wie ein Dreieck quasi fungiert, also den Händler, also den Partner, den Verkäufer, den Kunden, der das Produkt kauft und die Plattform zusammenzubringen und sinnvoll als Prozesse aufzusetzen, ist tatsächlich nicht so trivial, wie man sich das vielleicht im ersten Bilder immer denkt. Und daher war es für uns auch wirklich ein großer Fokus darauf, es schnellstmöglich auszuprobieren, minimalistisch, um zu lernen, aber dann auch wirklich einen Fokus darauf zu legen, dass wir dann, wenn wir die ersten Learnings haben, parallel dazu was langfristig Sinnvolles technisch auch aufsetzen, also wenn wir das Thema Tech und Product betrachten, um dann wirklich eine langfristig erfolgreiche Website zu haben.
Was war denn der Zaubertrick, um dieses Henne-Ei-Problem aufzulösen, was du gerade angesprochen hast?
Das ist, glaube ich, da hatten wir durchaus einen kleinen Vorteil. Nämlich der Vorteil war natürlich, dass ich bei Amazon das für das ganze Refurbish-Programm für Europa aufgebaut habe. Das heißt, ich kannte natürlich durchaus ein paar Partner, die über Amazon Refurbish-Produkte verkauft haben, denen ich dann den höflichen Hint gegeben habe, vielleicht auch mal Refurbed auszuprobieren als Website, um dort ihre Refurbish-Produkte vertreiben zu können. Das heißt, ich glaube schon, dass es da einen gewissen unfairen Wettbewerbsvorteil gab mit meiner Vorerfahrung, mit meinem Netzwerk, was ich damals hatte, um halt ja eigentlich kein Henne-Ei-Problem zu haben, sondern wirklich ein paar Partner zu haben. Und da rede ich wirklich von 2, 3 am Start, die ja irgendwie angefangen haben und es als Geste, Nettigkeit mir gegenüber quasi getan haben, Produkte zur Verfügung zu stellen und wir dann halt erste Kunden akquirieren konnten. Und ich weiß noch ziemlich genau, es war, glaube ich, im 23. März 2017 hat dann damals eine Dame aus Österreich das erste Produkt gekauft. Das war ein iPhone 6 damals gewesen. Und die haben mir dann tatsächlich auch direkt danach angerufen und gefragt, wie der Einkauf war, weil wir das mit den ersten 100 Kunden gemacht haben, um irgendwie auch Learnings zu generieren und zu verstehen, was lief gut, was kann man besser machen, was war die Erwartungshaltung. Und die Dame war total geschockt, warum jetzt die Firma anruft, ob das alles fake ist, ob sie jetzt ein Produkt bekommt, weil man natürlich heutzutage nicht damit rechnet, wenn man online ein Produkt kauft, dass man direkt kontaktiert wird. Und wir hatten sie halt dann nur darauf hingewiesen, dass wir einfach nur gerne Feedback möchten, hat sich auch total drüber gefreut. Aber ich würde sagen, aus der ersten Zeit, so die ersten 100, 200 Kunden, wo wir auch nur zu dritt waren, Kundenservice, Sales, alles selber gemacht haben, gibt's super lustige, funny Anekdoten, die wir irgendwie gesammelt haben da. Und ja, auch was das Schöne daran ist, ist einfach, dass man alles hands-on selber gemacht hat. Und natürlich mache ich jetzt heutzutage nicht mehr tagtäglich Kundenservice, obwohl wir trotzdem immer noch auf Quartalsweise immer wieder in die Kundenservice als Leadership-Team reingehen und mal Sachen auszuprobieren, wobei wir wahrscheinlich eher das Team verlangsamen mit unserer Qualität, die wir da bereitstellen. Aber es geht uns eher darum, halt Learnings zu generieren und selber nah am Kunden zu sein. Das ist quasi unsere Motivation dazu. Aber es war immer eine tolle Zeit.
Kilian, lass das mit dem Kundenservice. Wir wollen die Bewertung nicht runterrahmen.
Ja, ich glaube, es ist ich weiß nicht, ob es die Unfreundlichkeit ist. Ich glaube, ich bin schon sehr freundlich. Ich glaube, es geht dann eher um die fehlende Effizienz und Produktivität, weil ich sicherlich massiv viel langsamer bin als unsere großartigen Kollegen im Kundenservice, die da einen super Job machen tagtäglich.
Wann war bei euch so das Gefühl, wo ihr sagtet, jo, jetzt haben wir es raus, wie es geht? Wie lange hat das gedauert?
Ich glaube, dass man wirklich weiß, dass alles funktioniert, hat man nie raus. Das ist ja immer, man muss ja auch motiviert sein, irgendwas immer besser machen zu wollen. Ich glaube, dass wir gemerkt haben, dass wirklich Nachfrage da ist, dass Kunden sich dafür interessieren, was wir machen, haben wir tatsächlich relativ schnell schon rausgefunden. Also ich glaube, so wirklich nach den ersten paar Wochen haben wir schon gemerkt, wie, und ich rede jetzt von einer sehr niedrigen Baseline, aber wo am Tag irgendwie 2 Produkte verkauft wurden, haben wir ein paar Wochen später 10 Produkte verkauft oder ein paar Wochen später irgendwie 30 Produkte verkauft. Und das ging dann schon relativ schnell quasi hoch. Ich glaube, was unsere Herausforderung am Anfang vor allem war halt, wie sprechen wir die richtigen Kunden an? Und wenn man jetzt in die Fachterms gehen würde, dann würde man sagen, wie kann man die Kundenakquisitionskosten, also die Customer Acquisition Costs irgendwie senken? Dass man, wenn man unendlich viel Marketing ausgibt, irgendwann jemand findet, der kauft, das ist wahrscheinlich bei den meisten Produkten, wenn sie nicht komplett absurd sind, möglich. Nur es ist dann halt irgendwann nicht skalierbar und profitabel. Und deshalb ging es dann eher darum, wir haben zum Beispiel Tests ausprobiert, wo wir unsere Produkte auf eBay Kleinanzeigen gelistet haben. Oder jetzt heißt es ja, glaube ich, Kleinanzeigen. Oder auf dem österreichischen Pendant, das dann Willhaben. Und hatten super viel Traffic, super viel Kundenanfragen gehabt. Das Problem war nur, da kam halt dann immer die Frage, was ist letzter Preis? Und als Marktplatz haben wir halt keinen letzten Preis und der Displaypreis ist der letzte Preis. Da haben wir halt festgestellt, Traffic kriegen wir viel Nachfrage kommt, aber es kommt nie zum Abschluss, weil wir einfach da die falsche Zielgruppe angesprochen haben. Und dadurch mussten wir halt dann uns da eher rantasten, ehrlicherweise, was ist die richtige Zielgruppe, dass wir halt auch die Akquisitionskosten senken können, damit wir mittelfristig skalierbar und auch natürlich langfristig ein profitables Geschäftsmodell aufbauen können.
Geschäftsmodell ist, glaube ich, das richtige Schlagwort. Lass uns da mal ein bisschen drauf reingehen. Du hast ja auch gerade schon angesprochen, ne? Das ist irgendwie so ein Dreieck, also zumindest mehrere Parteien, die da übereinander gebracht werden müssen auf so einem Marktplatz. Fangen wir mal bei den, ich sag mal, Bereitstellern von den Produkten halt an. Wie kann ich mir das vorstellen? Rufst du dann so bei Apple an und sagst, hey, habt ihr noch ein paar Smartphones übrig, die wir verkaufen können? Oder also wie kommt ihr zu Produkten, die ihr auf eurem Marktplatz anbieten könnt?
Das war auf jeden Fall auch eine Journey über die Zeit. Man muss sagen, wir arbeiten mittlerweile seit ein paar Jahren auch mit Herstellern zusammen. Nicht bisher im klassischen Konsumelektronikbereich, bei Smartphones und Notebook bisher nicht, aber bei anderen Produktkategorien, die wir mittlerweile haben, die meisten, oder wenn man uns kennt, dann kennt man uns wahrscheinlich von, ja, das sind doch die diese nachhaltigen Handys machen, diese Refurbished-Handys machen. Wir haben tatsächlich angefangen damals mit Handys und Laptops, das waren unsere ersten Produktkategorien. Dann haben wir es erweitert auch noch auf andere Konsumelektronik-Kategorien wie Smartwatches, wie Tablets, wie Audiogeräte und dann aber auch in das sogenannte Small Domestic Appliance, das sind Haushalts- und Küchengeräte, das heißt von dem Staubsauger über die Kaffeemaschine bis hin zum Mixer haben wir mittlerweile all diese Produkte angebunden. Dann auch Sports Equipment, man kann mittlerweile bei uns auch seine Refurbished Ski kaufen, sein Refurbished E-Bike kaufen, sogar Gym Equipment.
Yogamatten
gibt's auch, ja, das ist dann quasi aus nachhaltigem Material, ist nicht unbedingt refurbished, aber trotzdem in der Richtung natürlich, was das Thema nachhaltig Konsum angeht. Aber zum Beispiel in den Bereichen Kaffeemaschinen, in dem Bereich Staubsauger, arbeiten wir auch tatsächlich mit Herstellern zusammen. Also wir haben jetzt vor ein paar Wochen auch Dyson gelauncht in Deutschland zum Beispiel. Das heißt, man kann jetzt bei uns auch refurbischte Original vom Hersteller, also von Dyson refurbischte Geräte bei uns kaufen, vom Staubsauger über, was die Damenwelt großartig findet. Das sind diese Airwraps, was man für die Haare benutzt, sich den Haarföhn zu kaufen. Gibt's alles mittlerweile auch jetzt bei uns auf der Plattform. Das heißt, da arbeiten wir mit Herstellern zusammen. Wir arbeiten aber größtenteils, also wir haben mittlerweile über 300 Partner und die muss man sich vorstellen, das sind große Refurbisher, die zwischen 1.000 und 10.000 Geräte pro Woche refurbischen, die haben professionelle Fabriken, wo sie dieselben Maschinen nutzen wie die Hersteller in der Produktion, also wirklich professionell arbeiten. Das ist nicht, um das ganz wichtig zu erzählen, das ist nicht der Reparaturshop an der Ecke am Hauptbahnhof, wo irgendwie eine Person die Geräte repariert, sondern das hat nichts mit den Qualitätsansprüchen zu tun, die wir für Refurbed haben, sondern wir arbeiten wirklich mit professionellen Betrieben, die Geräte wieder aufbereiten, oftmals sehr spezialisiert auf einzelne Produktgruppen sind, um da sich wirklich zu optimieren. Und das ist halt auch, glaube ich, der größte Unterschied, weil oftmals denken Leute, die verkaufen Gebrauchtgeräte. Bei uns hat kein Produkt, was unsere Plattform verlässt oder was ein Kunde kauft, ist ein normales Gebrauchtprodukt oder ein repariertes Produkt, sondern bei uns ist es refurbished. Das heißt, das ist zwar mal gebraucht, kommt oftmals von großen Firmen. Also wenn große Konzerne alle ein, zwei Jahre ihre ganzen Firmenhandys, Firmenlaptops etc. austauschen, dann kommen die zu den Refurbished-Partnern, die löschen erstmal die Daten, zertifiziert, dass da keine Kundendaten mehr drauf sind. Dann wird das Gerät an die Software angeschlossen, um zu überprüfen, welche Komponenten sind funktionsfähig, welche müssten ausgetauscht werden. Dann werden die einzelnen Komponenten, die nicht mehr funktionieren, ausgetauscht. Das sind im Durchschnitt übrigens nur zwei. Also wenn ich jetzt mir ein Smartphone angucke mit über 100 Komponenten, müssen fürs Refurbishment im Durchschnitt nur zwei ausgetauscht werden. Und das macht's halt auch so nachhaltig. Und dann als letzter Schritt wird wieder die Software hochgeladen, das Gerät wird wieder verpackt und an den Kunden geschickt. Das heißt, es sind bis zu 40 Schritte, die stattfinden, um es zu refurbischen. Und damit sage ich immer, es ist eigentlich ein Produkt, was direkt neben dem Neuprodukt angesiedelt ist und ganz, ganz, ganz weit entfernt von dem Gebrauchtprodukt. Und das ist, glaube ich, auch die Value Proposition, die es halt so spannend macht und weshalb auch so viele Kunden, die mal bei uns kaufen, auch immer wieder kommen und immer wieder bei uns kaufen.
Wenn ich jetzt mal kurz den Werbeblock unterbrechen würde, dann würde ich fragen, wie macht ihr denn eigentlich Qualitätssicherung? Jetzt habt ihr 300 Partner. Woher wisst ihr denn, wie die das da genau machen oder vielleicht auch fuschen?
Ja, das ist, da kann ich gerne mit der Werbung weitermachen, warum wir so großartig sind. Tatsächlich ist Qualitätskontrolle mit das entscheidende Kriterium. Also das ist komplett richtig das Thema, weil das sehen wir uns auch als Hauptaufgabe. Da wir selber die Geräte nicht anfassen und unsere Partner die Geräte einkaufen, refurbischen, wieder den Kunden schicken, ist es unsere Aufgabe, die bestmöglichen Partner zu finden, die über unsere Plattform verkaufen, um unseren Kunden das Qualitätsversprechen zu geben, dass wenn sie ein Produkt bei uns kaufen, das Bestmögliche bekommen. Das heißt, zuallererst, bevor jemand überhaupt bei uns verkaufen kann, muss er sich bei uns bewerben. Also jeder Händler, egal jeder Partner, wie groß er ist, muss quasi bei uns Informationen bereitstellen. Wo bekommt ihr die Ware her? Da überprüfen wir zum Beispiel auch Rechnungen, dass es keine Grauware ist, sondern wirklich seriöse Herkunft hat. Welche Ersatzteile verwendet er? Wo kauft er die ein? Welche Software nutzt er für die Datenlöschung, dass wir sicherstellen können, dass keine Daten mehr von Vorbesitzern drauf sind? Dann machen wir immer Mystery Shopping. Das heißt, wir kaufen regelmäßig Geräte von unseren Partnern ein, lassen sie komplett öffnen, jedes einzelne Teil analysieren, um sicherzustellen, dass das Produkt so ist, wie wir es vorgeben, dass die Schritte des Refurbishments stattgefunden haben. Das sind quasi alles unsere proaktive Mechanismen, um zu überprüfen, wie unsere Partner arbeiten. Wir besuchen auch unsere Partner regelmäßig vor Ort. Das heißt, dass wir dann uns die Fabrik, das Lager etc. angucken, um zu gucken, wie sie arbeiten. Und das ist quasi alles proaktiv, alles, was wir machen direkt. Dann gibt es aber noch eigentlich quasi das wertvollste Qualitätskriterium, was immer kommt, wo man sich 100% darauf verlassen kann, dass man das immer sehen wird. Und das ist das, was die Kunden liefern. Weil natürlich, wenn ein Kunde etwas bekommt, was ihm nicht gefällt, man kann sicher gehen, dass die Kunden sich immer beschweren werden. Dankbarkeit und irgendwie sagen, alles war toll, das kommt meistens nicht so oft vor. Aber Beschwerden, die kommen immer vor, wenn irgendwas nicht passt. Und natürlich haben wir ein sehr komplexes, analytisches System bei uns aufgebaut, dass wir quasi bei jedem unserer Partner quasi live sehen können, wie viel negative Feedbacks bekommt er, weil vielleicht irgendwie ein Defekt war, ein falsches Produkt geliefert wurde, der Kundenservice zu lange gedauert hat, was auch immer dann das Kriterium wäre. Und dementsprechend können wir quasi auf Live-Ebene analysieren, wo ein Peak ist. Und wenn ein Peak da ist, dann können wir natürlich sofort Maßnahmen ergreifen, von den Händler informieren, nachzufragen, was los ist, ihn bitten, Verbesserungen zu machen, bis hin zum Worst-Case-Szenario quasi, dass wir den Händler suspendieren müssen, von der Plattform schmeißen müssen, weil er die Qualitätskriterien nicht erfüllen konnte. Aber aufgrund der Tatsache, dass wir schon sehr streng bei dem Start sind quasi, bevor jemand anfängt, ist tatsächlich die Quote an Partnern, die wir aussortieren müssen, komplett marginal, weil das wirklich eigentlich nur komplette Einzelsonderfälle sind, wo das mal vorkommt.
Okay, ist aber auch schon mal vorgekommen. Konnten nicht alle eure Qualitätsstandards bedienen?
Na, ich glaube, dass, also wir haben über 300 Partner. Dass jetzt jeder Partner 100% alles perfekt macht, ist, glaube ich, statistisch gesehen wahrscheinlich schon unwahrscheinlich, muss man auch sagen. Was uns da auch damit stattfindet, wir haben ja auch trotzdem Partner, die gemeinsam mit uns wachsen. Und wenn dann vielleicht natürlich auch Partner, wenn sie dann auf einmal von 20 auf 40 Leute wachsen, die Prozesse vielleicht nicht ordentlich mitziehen, dann können wir natürlich so viel Guidance geben wie möglich. Am Ende des Tages ist ja jeder Unternehmer auch selber dafür verantwortlich, wie er sein Geschäft aufsetzt. Und wenn wir dann erkennen, dass jemand halt aktuell die Qualitätskriterien nicht erfüllen kann, dann wird er halt suspendiert, dann geben wir ihm das Feedback, was er besser machen muss. Und dann kam es auch schon mal vor, dass jemand halt nach einem halben Jahr gesagt hat, ja, sorry, hab vollkommen recht gehabt. Wir haben da im Refurbishment-Prozess leider Techniker gehabt, die waren nicht gut genug trainiert, haben wir jetzt verbessert, wir würden gerne mal wieder bei euch starten, haben wir sie vielleicht auf kleiner Flamme mal anfangen lassen, wieder Produkte zu verkaufen, gesehen, dass es klappt und dann konnten sie langsam quasi ihre Verkäufe erhöhen. Und solche Zusammenarbeiten haben wir ja. Wir sehen das halt sehr partnerschaftlich, weil wir davon überzeugt sind, dass wir als Plattform haben zwei Kundengruppen. Wir haben die Kundengruppe, die die Geräte kauft, das sind halt vor allem Endkunden, wir haben mittlerweile aber auch viele Unternehmenskunden, die bei uns für die Firma Firmengeräte refurbished kaufen, aber auch dann natürlich unsere Partner, die Refurbisher, die ja auch über uns Ware verkaufen möchten, deshalb auch unsere Kundengruppe sind, auch unser Partner, unser Kunde sind und am Ende des Tages müssen wir das klingt jetzt so platonisch, aber eine Win-Win-Win-Situation kreieren, also für alle drei Seiten eine Erfolgsfaktor, weil nur dann können wir langfristig erfolgreich sein.
Das heißt, im Kern ist euer Geschäftsmodell der Marketplace, die Plattform bereitzustellen, dafür zu sorgen, dass genug Traffic drauf ist, also Kundeninteressen und gleichzeitig auch genug Produkte da sind. Das heißt, die Kundenbeziehung effektiv entsteht ja dann nicht zwischen den Konsumenten auf eurer Plattform, meinetwegen den Geschäftskunden, sondern ihr vermittelt den ja in Anführungszeichen an den Refurbisher, der bei euch dann verkauft. Oder wie seid ihr dann noch involviert, ne, in dem Moment, wo so eine Transaktion stattfindet?
Ja, tatsächlich sind wir sogar noch involviert. Also wir haben jetzt kein klassisches Affiliate-Programm, also wo man auf unserer Website irgendwie ein Produkt findet und dann wird man verlinkt zu dem Webshop des Kunden, sondern alle Transaktionen finden über unsere Plattform statt. Das heißt also auch, die Zahlung läuft über unsere Plattform und auch die gesamte Kundeninteraktion. Das heißt also, wenn jetzt der Kunde sagt, hey, ich habe eine Frage, das Produkt, was ich bekommen habe, ist blau und nicht grün, dann schreibt er nicht oder ruft nicht den Partner von uns per Telefon an oder ruft ne, oder schreibt keine Mail an die E-Mail-Adresse vom Partner, sondern eröffnet quasi ein Ticket über unsere Website, kann unseren Kundenservice anrufen. Wir haben auch selber einen eigenen Kundenservice. Also wie ich damals die Kundin angerufen habe, so können mittlerweile sie immer noch bei uns anrufen, erreichen wahrscheinlich nicht mich unbedingt, aber außer sie haben Glück oder Pech, je nachdem, wie man es nimmt, in dem Portal, wo ich da mal sitze, sondern unsere perfekt ausgebildeten Kolleginnen und Kollegen. Aber wir sind schon die Stimme auch zum Kunden. Also oftmals kommt es auch vor, dass, glaube ich, viele Kunden vielleicht denken, man kauft direkt bei uns und gar nicht bei unseren Partnern, obwohl wir natürlich im klassischen auf der Produkte-Teilseite aufgeführt haben, wer der Verkäufer ist. Aber das ist so ein bisschen so wie bei Amazon. Amazon hat ja ein Retail-Geschäft und ein Marktplatz-Geschäft. Und ich glaube, manchmal verstehen die Kunden gar nicht, dass sie gerade gar nicht selber bei Amazon Retail eingekauft haben, sondern bei einem Marktplatzhändler, der über Amazon verkauft. Und das ist uns auch ganz wichtig. Wir wollen ja eine enge Kundenverbindung zu unseren Kunden aufbauen, also zu unseren Privatkunden, zu unseren Business-Kunden, weil natürlich wir ja auch verschiedene Produktkategorien haben. Das heißt, der Vorteil, den wir als Plattform ja auch haben, ist, dass wir das breite Sortiment bieten. Keiner der Refurbisher, die im Markt sind, bietet ein derart breites Produktsortiment, wie wir es bieten, weil wir ja den Vorteil haben, dass wir verschiedenste Partner zusammenbringen, die aus verschiedensten Bereichen ihre Expertise im Refurbishment haben. Und dadurch ist ja wichtig, dass der Kunde eigentlich, wenn er an Refurbish-Produkte denkt, nicht an Händler ABC denkt, sondern an Refurb denkt und weiß, wenn ich auf Refurb ein Produkt kaufe, ist es egal, bei welchem Händler ich kaufe, weil sie sind ja dafür zuständig, die Besten auszuwählen und dementsprechend kann ich Website vertrauen.
Ihr sorgt für eine einheitliche Customer Experience und letztlich dadurch natürlich eine Kundenbindung zu eurer Marke oder eurer Plattform. Ne?
Genau.
Dementsprechend kriegt ihr dann halt durch den Verkauf wahrscheinlich einen Prozentsatz der Verkaufssumme oder auch eine Vermittlungsgebühr, wie auch immer das halt genau funktioniert. Wahrscheinlich die Details wirst du nicht verraten. Heißt aber auch, ihr habt keine Kapitalbindung im Sinne von, ihr müsst die Sachen erstmal von dem Refurbisher ankaufen und dann irgendwie verkaufen, so, sondern macht dann Umsatz, wenn euer Refurbish-Partner sozusagen Umsatz auf eurer Plattform macht.
Absolut, genau. Wir sind man sagt dann Asset Light, also wir haben keine große Kapitalstände irgendwie im Lager, dementsprechend auch nicht auf unseren Büchern, sondern wie du richtig gesagt hast, es gibt bei uns keine Fixgebühr, sondern wir haben nur eine erfolgsabhängige Verkaufsprovision, heißt es. Das heißt also, wenn unser Partner ein Produkt verkauft, dann zahlt er einen Prozentsatz der Einnahmen, die er macht, halt an uns für die Dienstleistung, dass wir über unsere Website das Produkt verkaufen, was natürlich aber auch beinhaltet, alle Marketingmaßnahmen, die wir machen, um Demand zu kreieren, also Kunden auf die Website zu bekommen, alle Paymentkosten, die durch die Zahlung anfallen, die ja über uns laufen, zahlen wir davon auch. Und das ist quasi dann die Service-Dienstleistung, die wir verrechnen für unsere Partner und als und auch unsere Haupteinnahmequelle, quasi, wenn man jetzt sich unsere P&L angucken würde.
Und um mal den eBay-Kunden zu zitieren, also ne, der Preis, der wird dann einfach vom Händler vorgegeben oder gibt es da irgendwelche Mechanismen, dass ihr beratet, na guck mal, wenn du die Produkte hier bei uns anbietest, musst du eigentlich auf den und den Preis gehen?
Es gibt natürlich Mechanismen auch, die wir analytisch vorgeben und oder unseren Partnern auch zeigen und anbieten, dass sie wissen, zu welchem Preis verkaufe ich am besten das Produkt. Das ist natürlich einmal, wir haben als Marktplatz ja verschiedene Anbieter, die dasselbe Produkt verkaufen. Das ist ja das Marktplatz-Konzept auch. Das heißt natürlich, wenn man jetzt irgendwie das in den ins Einkaufswagenfeld kommt, in die Buybox kommen möchte quasi, dass der Kunde mich als Partner zuerst sieht, dann gibt es verschiedene Kriterien, die definieren, wie man da reinkommt. Das ist einmal der Preis, aber zum Beispiel bei uns auch sehr stark gewichtet die Qualität, die Kundenserviceleistung, die Lieferzeit, also verschiedene KPIs, die dahinter liegen, die quasi definieren würden, was definieren wir als Plattform als bestes Angebot für den Kunden. Weil wenn wir jetzt als einfach nur ein Beispiel nehmen, wenn wir jetzt irgendwie ein iPhone 14 betrachten, das mehrere hundert Euro kostet, und dann kann ich vielleicht das Produkt in einem Tag Lieferzeit bekommen oder in 4 Tagen Lieferzeit und der Preisunterschied wäre 2 Euro, dann ist wahrscheinlich das Angebot mit ein Tag Lieferzeit, aber für 2 Euro mehr für den Kunden viel spannender, als 2 Euro zu sparen, aber dafür 4 Tage zu warten, wenn das Produkt 450 Euro kostet, weil dann ist das quasi eher egal, diese 2 Euro. Und deshalb geht es bei uns nicht nur um den Preis, sondern tatsächlich auch darum, Qualität, Lieferzeit, Kundenexperience, was dann am Ende des Tages unsere Definition ist, wo wir davon ausgehen, dass es die größte Relevanz für den Kunden hat und dementsprechend auch dann das Buybox-Angebot quasi für den Kunden ist.
Was macht eure Plattform eigentlich so spannend für eure Händler? Also wenn das große Refurbisher sind, die ja mit einem wahnsinns professionellen Aufwand ja Geräte wieder in einen neuen Zustand versetzen, warum verkaufen die das ausgerechnet bei euch? Warum machen die nicht ihre eigene Plattform auf?
Das ist eine ganz spannende Frage. Zum Teil haben sie sogar eigene Websites. Ich glaube, am Ende des Tages geht es immer darum, wer hat wo drin seine Expertise? Ich meine, warum machen wir kein Refurbishment? Weil das ist nicht unsere Expertise. Unsere Expertise, die wir aufgebaut haben, ist, dass wir einen Product Tech Kundenexperience, Customer Service sicherlich, aber vor allem auch im Marketing und Branding uns ein unfassbar starkes Team aufgebaut haben, unfassbar viel Expertise reingeholt haben, um das zu optimieren. Und unsere Partner auf der anderen Seite haben die Expertise im Refurbishment, im Operativen. Wie kann ich die besten Produkte einkaufen zum attraktiven Preis, dass ich sie mit guter Marge noch refurbischen kann, dann dementsprechend attraktiv wieder weiterverkaufen kann. Das heißt, wenn man immer von Marktplätzen spricht, hat man oftmals immer diese negative Gedanke, dass die ja so viel einen Cut von der Marge nehmen. Wenn man aber betrachten würde, wenn die einzelne Player Marketingmaßnahmen komplett selber betreiben müssten und da vielleicht nicht sehr effektiv reingehen, könnte es zum Teil sogar sein, dass wahrscheinlich die Kosten fürs Marketing der Verkaufsprovision, die wir kassieren, überschreiten würden. Einfach nur, weil die Expertise halt nicht in dem Umfang da ist, wie sie bei uns ist, das Branding nicht so hoch ist, wie bei uns ist. Wir haben natürlich auch den Vorteil, dass wir als Marktplatz und mittlerweile ja auch doch durchaus eine relativ große Größe erreicht haben als Unternehmen, auch Bekanntheit im Markt zu haben, weshalb wir nicht nur Kunden akquirieren müssen über Paid-Marketing-Channels, ob es nun Google ist, ob es nun Social-Media-Werbung ist, also Meta, Instagram, TikTok etc., sondern wir ja auch mittlerweile viele Kunden generieren können, indem sie einfach refurbed eingeben in die Suchleiste und direkt zu uns kommen, was natürlich viel weniger Geld kostet. Und ich glaube, das ist halt der große Unterschied, warum oder weshalb oftmals ja es Experten in den gewissen Themengebieten gibt. Und unsere Expertise ist halt einfach ganz klar, glaube ich, Marketing und Tech-Product, während halt die Expertise bei den Refurbishern im Refurbishment ist. Und deshalb teilen wir uns jeweils unsere Expertise und versuchen gemeinsam davon zu profitieren, was wir beide am besten können jeweils. Und dann am Ende des Tages trotzdem für beide Seiten ein profitables Geschäftsmodell zu bauen, wo wir am Ende des Tages alle happy sind und gut zusammenarbeiten.
Das klingt ja fast nach einem symbiotischen Verhältnis.
Absolut. Wir leben in der perfekten Symbiose, sind alle super happy von tagtäglich. Es gibt null Probleme, nur Glück. Kannst du es natürlich auch nicht. Aber ich glaube schon, was uns ausmacht, und damit meine ich jetzt gar nicht gegenüber dem Retail-Händler, aber ich glaube, meine auch jetzt gegenüber Konkurrenten, wo zum Teil ja unsere Partner auch über Konkurrenz verkaufen, nicht nur über uns als einzelnen Vertriebskanal. Was uns tatsächlich immer gesagt wird von allen unseren Partnern, ist eigentlich, dass sie an uns besonders schätzen die Partnerschaft. Und zwar die ehrliche, auf Augenhöhe Partnerschaft, dass wir es ernst meinen mit dem Gedankengut, dass wir gemeinsam wachsen wollen, eine Win-Win-Situation kreieren wollen. Was glaube ich, und das ist so eine persönliche Überzeugung, wurde mir auch schon ein paar Mal gesagt, aber auch, glaube ich, ein bisschen dadurch getrieben ist, ich habe damals bei Amazon gearbeitet im Marktplatz-Department. Also bevor ich das Refurbish-Programm aufgebaut habe, habe ich im Marktplatz-Department gearbeitet und die größten Elektronikhändler überzeugt, über Amazon zu verkaufen und dann über Amazon wachsen zu lassen. Und ich stand immer zwischen dem Amazon-Giganten, zwischen den Händlern, und ich war der Mediator, der Account-Manager, Key-Account-Manager, wie es dann damals meine Rolle hieß, und habe halt ab und zu mitbekommen, wie unfair Amazon die Händler behandelt hat. Und ich glaube, ja, Amazon konnte das machen, weil Amazon hat so eine große Marktposition, dass sie auch nicht unbedingt immer nett zum Händler sein müssen. Aber ich habe trotzdem, seitdem wir angefangen haben, gesagt, wir wollen in der Lage sein, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern eine gute Partnerschaft aufbauen können. Weil wenn am Ende des Tages alle unsere Partner weggehen, dann können wir Millionen Kunden haben, die alle bei uns kaufen wollen. Wenn es nichts gibt, dann haben wir ein Problem. Und ich glaube, dass diese persönliche Meinung, aber ich glaube auch, was Teil unserer Werte einfach ist, unsere Identität ist, wir so stark leben, auch so gewertschätzt wird und deshalb auch, glaube ich, Partner wahrscheinlich zum Teil lieber über uns Produkte vertreiben, als vielleicht über andere Kanäle, die sie auch noch nutzen, um da auch noch Volumen zu kreieren.
Jetzt hattest du eingangs erwähnt, dass sich euer Produktportfolio, was ihr anbietet, über die Zeit halt erweitert hat, auch verändert hat. Wie trefft ihr da die Entscheidung? Also, ne, ist das dann, ach, da meldet sich einer, ach cool, den können wir jetzt auch noch mit draufnehmen? Oder gibt es da irgendwelche Prinzipien oder Logiken, denen ihr folgt, um zu sagen, jo, die Produkte wollen wir auf unserer Plattform haben?
Wir haben meistens, das ist immer im Oktober, November, da machen wir einen Abend mit Leadership-Team. Und dann würfeln wir einmal und gucken, was dabei rauskommt. Das machen wir dann. Nein, Scherz beiseite. Also
ist wenigstens eine Methode. Also
ja, ich weiß nicht, ob wir dann da wären, wo wir sind, wenn wir das machen würden tatsächlich. Nein, wir sind als Firma schon sehr, sehr datengetrieben. Das heißt, wir sind so sehr stark darauf bezogen, dass wir wirklich versuchen, möglichst viel Datenanalysen zu machen, Marktanalysen zu machen, um herauszufinden, wo ist A, Angebot vorhanden, weil das brauchen wir natürlich immer, und wo ist aber auch die Nachfrage da. Plus dann noch mit so einem kleinen Zusatzfeature, was sind auch so die Trends, in welche Richtung geht es? Und ich glaube, der wichtigste Punkt ist, was gibt's überhaupt? Weil wir können auch die tollste Idee von der Kategorie haben, wenn niemand in diesem Bereich Produkte refurbished, dann ist es sehr schwer, da aktiv zu werden. Aber zum Beispiel, wie gesagt, das Beispiel mit Küchengeräte, Haushaltsgeräte, da haben wir halt erkannt, es gab Kunden oder es gab Partner von uns, die das schon mal gemacht haben in ganz kleinen Mengen. Dann haben wir mit den ersten Herstellern gesprochen und gefragt, was macht ihr eigentlich mit den Produkten? Wie sieht das denn aus? Und man hat natürlich aber auch gemerkt, in den letzten Jahren durch das Thema der European Green Deal, das Thema Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, einfach eine viel höhere Wertigkeit auch bei Unternehmensstrategien gebildet. Und das heißt, viele Hersteller hatten sich auch mittlerweile überlegt gehabt, ja, wir würden auch gerne was machen, aber wir wollen halt nicht unser Neugeschäft kannibalisieren. Wie können wir das machen? Und da haben wir dann tatsächlich mit vielen Herrschern auch zusammengearbeitet und gesagt, hey, wollen wir was gemeinsam angehen, wollen wir was ausprobieren? Und so sind dann halt die neuen Kategorien entstanden mit Haushaltsgeräten, Küchengeräten. Bei Sports haben wir tatsächlich angefangen mit E-Bikes, weil das passte irgendwie sehr passend zu, da ist eine Batterie drin, elektronisch, wir kennen Batterien von Handys, Laptops etc. Das ist ja ein ganz guter Übergang, haben wir mit E-Bikes mal gestartet in der Sports-Kategorie quasi. Und dann aber erkannt, wir sitzen halt in Österreich als Headquarter zumindest von uns, obwohl wir europaweit ja mittlerweile aufgestellt sind, in 11 europäischen Märkten aktiv. Aber wir haben uns immer gedacht, was macht eigentlich mit diesen Ski, diese ganzen Leih-Ski, die jedes Jahr ausgetauscht werden, was passiert denn damit? Und dann haben wir mal einfach mal tatsächlich den Skiverleihen nachgefragt, weil ist ja nicht so weit von Wien da irgendwie mal in die Berge zu fahren, und gefragt, was macht ihr denn damit? Und dann haben die tatsächlich gesagt, wir verkaufen jemand die und die und die bereiten die halt auf. Das ist ja super. Könnt ihr uns mal den Kontakt geben zu denen, die das aufbereiten? Und so haben wir halt dann mal langsam angefangen. Und das ist dann quasi halt dann immer eine Startphase, eine Analysephase. Was ist die Nachfrage? Was ist die Konkurrenz? Was sind die Klickpreise auf Google? Wie können wir Kunden akquirieren? Kann das profitabel werden? Und dann die Kombination aus all diesen einzelnen KPIs und Kriterien entscheidet dann am Ende des Tages, welche neue Kategorie launchen wir, aber das ist quasi eins zu eins übertragbar, welchen neuen Markt launchen wir. Also wenn wir expandieren, geht es in dieselbe Richtung quasi. Wie ist die Nachfrage für Secondhand, für Refurbished-Produkte, wie ist die Nachhaltigkeit, wie ist die Preissensitivität bei den Kunden, was ist die Preise für, oder was sind die Preise für Neugeräte, welche Preisdifferenz könnten wir anbieten, wie funktioniert mit Lieferung, Klickpreise auf Google, das sind alles so Kriterien quasi, die dann zusammenführen, welche Expansionsstrategie wir zum Beispiel auch wählen.
Jetzt gibt es so diese Entwicklung bei einigen Herstellern, dass die, beispielsweise Apple fällt mir jetzt ein, die bieten mir an, wenn ich jetzt auf Apple.com ein Produkt halt eben kaufe, ob ich nicht ein Eintauschgerät habe, ne? Also das Gerät sozusagen zu denen halt eben hinzuliefern. Teilweise gibt es da auch Möglichkeiten, glaube ich, auch refurbed anzukaufen. Ist das so eine Sorge von euch, dass vielleicht zunehmend mehr Hersteller selber in das Refurbished-Geschäft einsteigen oder, sage ich mal, die Geräte unter Kontrolle halten, dass die gar nicht zu euch gelangen können? Oder ist das eher genau Gegenteil, ihr sagt, hey, super, dass sie die Geräte einsammeln, weil dann kommen die eh wieder bei uns an?
Tatsächlich kommen die sogar wieder bei uns an. Also das hast du sogar richtig getippt. Also zum einen, für uns ist einfach wichtig, dass das Kreislaufwirtschaft gelebt wird. Und das heißt, die Geräte sollten zurück wieder in den Kreislauf kommen. In Deutschland alleine sind über 200 Millionen Handys und Smartphones in den Schubladen der Haushalte. Das ist eine Statistik, die von ein paar Monaten, glaube ich mal, veröffentlicht wurde. Das heißt, wir haben irgendwie 200 Millionen Handys und Smartphones in den Schubladen, die alle wertvolle Rohstoffe haben und wahrscheinlich einen deutlich längeren Lebenszyklus bekommen können, und wir bringen sie nicht zurück. Das ist einfach ein riesengroßes Problem. Wir haben bei Refurbed auch ein Trade-in-Programm, also ein Buyback-Trade-in-Programm angeboten mittlerweile. Das heißt, man kann jetzt auch über unsere Refurbed-Seite sein altes Handy wieder in den Kreislauf bringen, also über uns zurückverkaufen in den Kreislauf, dann wird es wieder aufbereitet und findet es ein anderer Kunde. Wie gesagt, auch da ganz wichtig, mit den ganzen datenschutzregulatorischen Softwares, dass da auch alle Kundendaten zertifiziert gelöscht werden, was immer so die größte Sorge ist beim Handy speziell, glaube ich, von uns allen. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Und dementsprechend versuchen wir, die Menge an Ware wieder zu erhöhen, die in den Kreislauf fließt. Das Beispiel der Hersteller, das du angesprochen hast, zum Beispiel ist es so, dass du hast Apple angesprochen, was die machen, ist tatsächlich die Geräte, die sie wieder zurückkaufen, die verkaufen sie an die großen Refurbisher. Also die sammeln die zusammen und dann verkaufen sie an die Refurbisher. Sie nutzen das aber vor allem, das Angebot des Trade-ins eigentlich, dass du mehr motiviert bist, direkt vor Ort ein Neugerät zu kaufen und halt nicht dann zum Beispiel über eine Refurbished-Plattform deine Geräte zu kaufen. Das ist oftmals halt eher der Ansatz, den die Hersteller in dem Fall haben. Wollen sie in den Refurbished-Markt gehen? Ja, ich meine, du hast es auch angesprochen, es gibt einzelne Hersteller, die bieten mittlerweile einzelne Refurbished-Geräte an. Es ist oftmals aber ein sehr kleiner Anteil an den Produkten, also vor allem vom Produktportfolio. Die Preisvorteile sind oftmals sehr marginal, vielleicht 5%, vielleicht 10%. Da sind wir, ja, wie gesagt, oftmals zwischen 20% und 40%, also viel, viel günstiger als die Hersteller selber, weil am Ende des Tages ist deren Geschäftsmodell ein lineares Geschäftsmodell. Deren Geschäftsmodell ist darauf ausgebaut, Produkte zu produzieren und am besten zu verkaufen, und nach einem Jahr solltest du upgraden, wenn das neue Ding rauskommt, neu gelauncht ist, und das neue Gerät kaufen. Das heißt, deren individuelle Motivation ist natürlich einfach gar nicht da, ihr Neugeschäft zu kannibalisieren. Und deshalb das Beispiel, was ich gesagt habe, wie zum Beispiel wir arbeiten zusammen mit Dyson, mit De'Longhi für Kaffeemaschinen, mit Kärcher für Gartenequipment, direkt mit den Herstellern, die sagen auch, ja, sie wollen, oder ihnen ist auch persönlich wichtig, nachhaltiger zu sein, Kreislaufwirtschaft zu fördern. Aber wenn sie jetzt auf der eigenen Website neben dem Neugerät anbieten oder bei Amazon neben dem Neugerät anbieten, dann ist das natürlich eine Kannibalisierung zum Teil. Und wenn sie es aber über uns verkaufen als Plattform, die nur Refurbished-Ware angeht, dann erreichen sie auch eine komplett neue Zielgruppe. Eine Zielgruppe, die sagt vielleicht auch, hey, ich möchte nicht nur wegen dem günstigeren Preis kaufen, sondern auch wegen der Nachhaltigkeit, wegen dem Impact, weil ich habe vielleicht zwei Kinder und ich sehe, wie jetzt gerade vor ein paar Wochen in Deutschland und Österreich die Überschwemmungen waren, und der Klimawandel ist scheinbar doch wirklich wahr und das kann man nicht mehr leugnen. Das ist, glaube ich, mittlerweile hoffentlich bei jedem angekommen im Kopf. Und das ist halt einfach, glaube ich, so ein Zeichen, weshalb Leute sagen, ich möchte jetzt einfach das kaufen. Und als Marke muss ich mir dann auch Gedanken machen, wenn ich das nicht anbiete, über uns zum Beispiel diese Produkte anbiete, dann verpasse ich eine Kundengruppe, die ich gar nicht mehr erreichen kann. Und dadurch tatsächlich wird es eigentlich sogar eher, glaube ich, sehe ich ehrlich gesagt, die ganzen Hersteller eher als Partner zukünftig von uns, als Geschäftspartner, mit dem wir gemeinsam daran arbeiten, dass Refurbishment in der Gesellschaft in den Mittelpunkt gerät, als es irgendwie als Konkurrenz zu sehen.
Hm.
wenn man bei euch Sachen verkaufen will, Handys verkaufen will, ne, darauf habt ihr euch ja da gerade fokussiert, cool, habt ihr ja erstmal verschiedene Marken im Angebot. Das heißt, ich muss mir vorher keine Gedanken machen, wo verkaufe ich es, wo geht das? Nee, ihr seid ja genau die Marke, die das besetzt. Dann sehe ich jetzt gerade, kann ich auch relativ alte Geräte bei euch einschicken und loswerden. Gibt es da noch eine Akzeptanz oder einen Markt oder werden die wiederverwendet oder laufen die auch in den Refurbish-Prozess rein?
Es kommt immer darauf an, wie alt die Geräte sind. Also zum Beispiel jedes, und das ist jetzt wieder, das könnte man dann wieder über die Regulatorik streiten, das Problem ist ja irgendwann, dass selbst die Funktionalität eines Gerätes, die technische Funktionalität, hört irgendwann gegebenenfalls auf, weil die Software nicht mehr abgedatet wird. Und wenn die Software nicht mehr abgedatet wird bei den Geräten, dann kann ich nicht mehr die Apps verwenden, die ich irgendwie brauche. Und dann wird das Gerät in der heutigen Zeit, wenn man es nicht mehr nur noch zum Telefonieren und SMS-Schreiben benutzt, wie die wahrscheinlich die wenigsten Menschen das heutzutage noch nutzen, dann wird es quasi nicht mehr nutzbar. Das heißt, wir nehmen auch alte Geräte zurück oder man kann auch über uns alte Geräte zurück in den Kreislauf bringen. Wenn sie aber dann sehr alt sind, gibt es wahrscheinlich kein wirkliches Geld mehr oder marginales Geld. Dann geht es, glaube ich, eher um die persönliche Überzeugung, dass man keinen Elektroschrott zu Hause liegen haben möchte und das wieder in den Kreislauf bringen möchte. Was dann damit passiert, die werden halt recycelt. Weil ehrlicherweise, und das hatte ich vorher erwähnt, die Geräte haben ja noch sehr viele wertvolle Rohstoffe. Ein Handy hat Gold, Silber, Kupfer, Lithium, je nachdem, was die Batterie besteht zum Beispiel. Das heißt, in dem Recyclingprozess werden diese Rohstoffe herausgewonnen und dann gibt es natürlich am Ende noch trotzdem einen kleinen Wert für die Rohstoffe, die ja halt aus dem Recycling kommen. Und das ist quasi auch unser Ansatz. Unser Ansatz ist einfach, wir wollen Elektroschrott vermeiden. Und das heißt, indem wir Elektroschrott vermeiden, was wir damit tun, ist, wir wollen den Lebenszyklus zum Maximum verlängern, bis es halt nicht mehr geht. Und wenn es nicht mehr geht, dann geht es aber uns auch darum, dass die Geräte ordentlich zertifiziert recycelt werden, damit sie halt nicht illegal in dritte Weltländer exportiert werden und dort irgendwo unter schlimmen Bedingungen von Menschen halt irgendwie auseinandergenommen werden oder was auch immer dann damit passiert. Und dadurch ist quasi unser Ziel, es so lange wie möglich zu verlängern und dann es zu recyceln, dass wir hoffentlich irgendwann von dem zirkulären Modell her in Europa nicht beim einstelligen Prozentsatz sind, wo wir zirkulär sind, sondern hoffentlich auch irgendwann die Abhängigkeit zu anderen Ländern, europäisch oder Regionen auf der Welt, was Rohstoffe zum Beispiel angeht, reduzieren. Wir haben ja die große Problematik gesehen, als das Containerschiff im Suezkanal war und Lieferkettenproblematiken gab, etc., etc. Das heißt, es geht auch, glaube ich, schon auch für uns als Europa, als Kontinent darum, dass wir die Kreislaufwirtschaft allein schon deshalb auch sehen sollten, um keine Abhängigkeit zu haben und uns selbstständig zu sein und auch ein internes europäisches Erfolgsmodell wirtschaftlich aufzubauen.
Das finde ich spannend, weil ihr seid ja refurbished, aber offensichtlich habt ihr eine große Affinität zum Recycling. Also das ist Teil eurer Mission eigentlich, so verstehe ich dich jetzt gerade, auch Altgeräte zurückzubringen, wo Refurbishment aus Gründen nicht mehr geht, aber um halt diesen Kreislauf weiter in Gang zu halten oder überhaupt zu starten.
Also unsere Partner zum Beispiel sind auch angehalten, natürlich alle Geräte, die sie nicht mehr wieder aufbereiten können, zu recyceln. Wir selber, so wie wir kein Refurbisher sind, so sind wir auch selber kein Recycler. Aber wir arbeiten natürlich im Hintergrund mit Partnern zusammen, die diese Aufgaben halt übernehmen können und dann dementsprechend dafür sorgen, dass die Geräte oder dass zumindest die Rohstoffe wiederhergestellt werden, wiederhergewonnen werden können. Und dann für andere Produkte, muss jetzt ja auch gar nicht in unserem Produktsortiment sein, aber wieder genutzt werden können in der Produktion und den Kreislauf zu schließen. Weil wir haben auch damals das Trade-In-Programm gelauncht, weil wir super war, dass wir Refurbished-Produkte zum Kauf anbieten. Also der Kunde kann kaufen, das ist die eine Seite des Kreislaufs oder des Kreises. Aber den Kreislauf können wir nur schließen, wenn man auch das Altgerät wieder zurückbringen kann. Und das war halt unser großes Ziel, dass wir wirklich ein zirkuläres Geschäftsmodell im wahrsten Sinne des Wortes aufbauen können. Und dementsprechend eigentlich der Kunde bei uns das Handy kauft, refurbished, sich nach 2, 3, 4 Jahren, wann auch immer er das möchte, das nächste kauft, das alte wieder bei uns verkauft. Und eigentlich bleiben dann die Geräte immer im Kreislauf. Und das ist natürlich eigentlich das wünschenswerte Szenarium, weil das würde unseren Planeten und sicherlich auch den Klimawandel massiv beeinflussen, wenn wir da ein Umdenken haben, wie wir konsumieren und wie wir leben.
Jetzt haben wir ja leider deinen Geschäftspartner nicht dabei, den mit der McKinsey-Vergangenheit, aber bei mir im Kopf dreht sich gerade so, hey, ist doch super, wenn er das bei uns kauft und wieder verkauft, dann verdienen wir jedes Mal immer wieder weiter mit. So ein bisschen die Spitze vielleicht rausgenommen. Wenn du so in dein Herz guckst, ne, wie viel ist Refurb für dich einfach ein gutes, sinnvolles Geschäftsmodell, wo auch, ne, wie du gerade beschrieben hast, ein zunehmend größerer Markt halt eben entsteht, ne, wo man eben als Marktplatzbetreiber den Handel sozusagen vorantreiben kann. Und wie viel ist es, sage ich mal, missionsgetrieben, hey, wir wollen was Gutes tun, wir tun was für die Nachhaltigkeit. Wie würdest du das bei dir einsortieren?
Ja, ich finde es ganz, ganz, ganz spannend, dass du sagst, was von beidem ist es. Ich finde, das ist nicht von auszuschließen. Also ehrlicherweise, ich glaube, das ist eine Symbiose von beiden. Ich bin davon überzeugt, dass bis heutzutage es, glaube ich, immer noch ein Mindset ist in der Gesellschaft, dass der einzigste Unternehmenserfolg Profit ist. Ich bin davon überzeugt, dass es eine Kombination sein muss von Profit und Impact. Also die Kombination aus beiden muss zusammenkommen, um langfristig auch erfolgreich zu sein. Also ökologisch und ökonomisch erfolgreich zu sein. Und ich glaube, dass das ehrlicherweise auch in den nächsten Jahren ein immer größeres Kriterium wird für die Unternehmen, die erfolgreich sind, müssen diese Kombi schaffen. Also ich bin davon überzeugt, dass es in 10 Jahren kein Unternehmen mehr gibt, was nur auf Profit guckt und den Impact, der kreiert wird, nicht mehr beachtet, weil es sowohl von den Kunden, und damit meine ich jetzt irgendwie Privatkonsumenten oder Konsumenten, aber auch Lieferanten etc., immer größere Relevanz wird, dass das ein Thema ist und dass das auch abgefragt wird und bewertet wird. Das heißt, ich persönlich wollte damals, und ich glaube, ich spreche da auch für meine beiden Mitgründer, ein Unternehmen schaffen, was einen positiven Beitrag leistet, aber keine NGO ist. Weil wenn ich mir die größten Unternehmen angucke auf der Welt, dann ist davon leider keiner eine NGO, sondern das sind alles Wirtschaftsunternehmen. Und wenn ich aber gleichzeitig sage, ich möchte den größtmöglichen Impact auf die Welt kreieren, dann muss ich ein sehr großes Unternehmen aufbauen, weil dann werde ich wahrscheinlich logischerweise den größtmöglichen Impact kreieren. Und dementsprechend muss ich ein Unternehmen aufbauen, was wirtschaftlich erfolgreich sein kann, aber gleichzeitig einen positiven Beitrag leistet. Und das ist eigentlich so spannend. Und deshalb ist für mich diese Frage keine Entweder-Oder-Frage, sondern eine Zusammen- oder Gemeinsamkeitsfrage. Weil wenn in den meisten Geschäftsmodellen ist es so, dass wenn ich mehr produziere, größer werde, mehr Umsatz mache, wachse, dann kommt es irgendwann zum Kipppunkt, wo ich unnachhaltiger werde, wo ich irgendwie die Welt mehr zerstöre. Das ist in der FCMI-Branche, Schokoriegelproduzent, irgendwann muss Palmöl, braucht man mehr Palmöl, man muss irgendwie mehr Urwälder fällen, um mehr Palmölplantagen zu bauen. Bei uns ist es tatsächlich so, für jedes Produkt, was wir mehr verkaufen und der Kunde entscheidet sich bewusst gegen ein neues Gerät und kauft stattdessen ein Refurbished-Produkt, dann spart er pro Kauf 80% CO2-Emissionen im Vergleich, 60% Elektroschrott und 80% Wasserverbrauch. Das haben wir gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut analysiert, wissenschaftliche Analyse gemacht. Das heißt aber auch für uns, wenn du jetzt bei uns dir angucken möchtest, wie erfolgreich sind wir, und du guckst dir einen Chart an und siehst du die Wachstumskurve, die wir machen, da kannst du 1:1 den Umsatzgrafen nehmen oder den CO2-Graf oder den Elektroschrott-Graf, den Wasserverbrauchsgraf, und da wächst 1:1 parallel. Das heißt, bei uns ist es kein Gegensatz, es ist das Gleiche. Das heißt, wir werden immer gefragt, natürlich vor allem jetzt irgendwie von Investoren, auf Konferenzen nach unseren Umsatzzahlen und nach unseren, wie wir da wachsen von unserem GMV etc. Und eigentlich können wir denen einfach zeigen, das ist unsere CO2-Reduzierungszahl, die wir wachsen. So viel Elektroschrott haben wir gespart. Und es würde genau die gleiche Zahl zeigen, aber es ist halt einfach nicht sofort greifbar. Aber das ist quasi meine persönliche Überzeugung, was ich mache. Ich habe Unternehmen gebaut und gemeinsam mit meinen Mitgründern und unseren über 300 großartigen Kolleginnen und Kollegen, wo wir tagtäglich unseren Job machen können und ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen aufbauen und gleichzeitig den Impact auf die Umwelt mit jedem Verkaufsprodukt, was wir verkaufen, weiter erhöhen.
Es braucht ja auch die Kundinnen, ne? Jemand, der das halt kauft, und vielleicht so abschließend nochmal so reingefragt in so Kundenakzeptanz. Klar, ihr seid offensichtlich erfolgreich, ihr seid jetzt zig Angestellte schon dort, ihr vertreibt immer mehr, ihr vergrößert euer Sortiment. Habt ihr ein Gefühl dafür, wie die Kundenakzeptanz auch mit wächst? Wächst sie überhaupt mit? Spricht ihr ein bestimmtes Klientel an, oder könnt ihr irgendwie feststellen, dass es größer wird, dass es ein Trend ist, dass immer mehr Menschen genau dahin wollen und so eine Wirtschaftswelt zukünftig auch haben wollen?
Ja, können wir auf jeden Fall. Also das, was man natürlich schon ganz klar erkennt, ist, dass es die Megatrends Nachhaltigkeit gibt. Natürlich in den letzten Jahren das Thema Inflation war ein großes Thema, weshalb die Leute sich weniger leisten können, was sicherlich auch zum Teil uns geholfen hat, wenn man dann nicht mehr das neue Gerät kauft, sondern vielleicht auch die Kostenersparnis des Refurbished-Produkt von der Kostenseite her auch nutzt. Was unsere Zielgruppe angeht, ist, wir haben wirklich alles vom Studenten, der einen Laptop kaufen will, wegen Nachhaltigkeit und dem Preis, bis hin zu Familien, die für 3 Kinder jetzt Handys brauchen wegen der Schule und dann die lieber refurbished kaufen, auch aufgrund der nächsten Generation und dass man einen guten Planeten hinterlassen möchte. Bis hin zu den Großeltern, die vielleicht sagen, ich habe dieses iPhone 8 seit 4 Jahren, ich will dasselbe wieder haben und nicht ein neues, weil ich weiß genau, wie das funktioniert und aussieht. Ist tatsächlich alles da. Unsere beste Zielgruppe sind aber tatsächlich Familien. Ich glaube einfach genau deshalb, weil sie halt sagen, ich habe Kinder, mir ist wichtig, wie die Welt zukünftig aussieht, aber gleichzeitig natürlich immer das Preisthema auch ein Thema ist. Und ich glaube, diese Kombination aus günstigerem Preis und Nachhaltigkeit, das macht es halt auch, glaube ich, so spannend, das macht es auch, glaube ich, so stark wachsend. Und diese Trends, glaube ich, führen auch dazu, dass einfach immer mehr Kundinnen und Kunden daran Interesse haben. Und ich glaube, das ist immer so der, vielleicht auch zum Abschluss, die meisten Kunden im ersten Moment denken halt, der Preis ist günstiger, es gibt eine Garantie, es ist nachhaltiger. Also, wo ist der Haken? Das ist ja irgendwie too good to be true, so überspitzt gesagt. Und auch eine berechtigte Frage, weil wo ist das so, wo irgendwie alles gut klingt? Und deshalb gibt es aber oftmals so diese erste Hesitation, irgendwie zu kaufen. Und wenn aber die Kunden bei uns einmal gekauft haben, dann ist es halt so, dass wir unfassbar hohe Weiterempfehlungsquoten haben, weil die Leute halt, und das ist nicht so, dass wir irgendwie sagen, es gibt einen Discount, wenn du uns weiterempfehlst, sondern einfach freiwillige Weiterempfehlung, weil Leute halt sagen, ey, wie geil ist das denn? Dafür müssen auch andere profitieren. Die erzählen das ihren Freunden, ihrer Familie super, super gerne, weil die sagen, ich bin so positiv überrascht, das geht wirklich. Das ist ja Wahnsinn, das funktioniert echt. Und dadurch kaufen Kunden immer wieder, aber gleichzeitig kommt natürlich auch eine super große Empfehlungsquote. Und ich glaube, dadurch, dass wir weiter wachsen, wird diese Menge an Kunden, die dieses Mindset haben, diese Informationsscheren immer größer. Und dementsprechend wächst unsere Kundengruppe auch exponentiell immer weiter.
Ihr habt also ein enkelfähiges Geschäftsmodell entwickelt.
Genau, das haben wir hoffentlich irgendwann auch viele Enkel, die bei uns einkaufen.
Super. Kilian, vielen lieben Dank für deine Zeit und für die tollen Einblicke in Refurbed. Und ich glaube, ich werde mein nächstes Handy bei euch wahrscheinlich kaufen.
Freut mich, ja. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ja, super gerne. Danke dir.
Hat viel Spaß gemacht.
Folgt uns gerne auf den entsprechenden Podcast-Kanälen wie Spotify oder Apple. Dann bekommt ihr jede neue Folge direkt mit. Noch besser, lasst uns gerne eine Bewertung und einen Kommentar da. Ideen für Themen und Gäste immer gerne per Mail an kontakt@impactive.works. Eine Podcast-Produktion der Impactive Works 2024.